Und was ist ein Business? Kauft es jemand? Klingt extrem einfach, aber das ist für mich immer der Proof.
Sound of Business, der Schaffen wir Podcast, bei dem wir Menschen die Möglichkeit geben, ihre Unternehmensgeschichte zu teilen und andere damit zu inspirieren. Heute mit
Michael Weitel
aus
St. Pölten.
Das Unternehmen heißt
Kerndeck GmbH.
Und dort machen sie
Upcycling von ungenutzten Steinobstkernen.
Sound of Business. Im Gespräch mit Host Christoph Hahn über die Wege des Unternehmertums und allem, was dazugehört.
Ja, hallo Michael. Schön, dass wir bei dir hier im Herzogenburg bei Kerndeck sein dürfen.
Ja, herzlich willkommen und vielen Dank. Schön, dass wir heute sprechen können.
Bin schon sehr gespannt, was du uns alles erzählen wirst. Und ich möchte gleich mal mit der Spaltung beginnen. Denn Spaltung ist ein Wort, das bei uns gesellschaftlich ja nicht gerade gut ankommt, in vielen Bereichen nicht. Aber bei euch im Unternehmen ist Spaltung, glaube ich, was sehr Positives, oder?
Ja, sehr schön zusammengefasst. Du hast recht, Spaltung ist im Normalfall eigentlich was Schlechtes bei uns, ist ja tatsächlich Wertschöpfung. Also wir gewinnen einen gesellschaftlichen Mehrwert durch Spaltung und bei uns ist es eigentlich einfach gesagt, wir nehmen Rohstoffe, die jeder von zu Hause kennt, also von Marillenkirschen, Zwetschgen, die haben alle einen Kern drin und jetzt einfach gesagt, den spalten wir, damit wir an die der innere Nuss kommen und das ist ein sehr wertvoller Rohstoff für die Lebensmittelindustrie.
Über den Prozess werden wir heute auch noch etwas sprechen. Ich habe schon öfters Kerne in meinem Mund gehabt und immer gedacht, gut, was mache ich denn damit? Ja, leider war ich nicht so schlau und bin auf diese Idee gekommen, die du gehabt hast, du und dein Team. Wie ist denn das Ganze ins Rollen gekommen?
Ja, es war tatsächlich, wir müssen 5,5 Jahre zurückspülen. Es war eigentlich hier in der Nähe von Herzogenburg und die meisten Leute wissen, um die Ecke ist die Wachau. Und die Wachau ist bekannt auch in Europa bis in die USA für die Wachauer Marille. Und tatsächlich war es so, ich habe damals auf der Wirtschaftsuniversität studiert und dort war eigentlich einer der Hauptgründer oder einen Kurs, den ich belegen wollte, das war die Gründung eines Unternehmens. Das heißt, da durfte man mit dem Uni-Netzwerk eine Idee verfolgen und nachher eben einen Businessplan bauen. Und dann war der Grund, da muss man eine Idee vorbringen und dann wird das unter einer Jury ausgewählt. Und ich hatte eigentlich eine ganz andere Idee, die im Landwirtschaftssektor war. Und ein befreundeter Obstbauer, gleich hier um die Ecke, den habe ich gefragt. Und er hat damals gesagt, zu meiner ursprünglichen Idee sehr, sehr nett, aber ich zeig dir was. Und dann ist er mit mir in den Hof gegangen und hat gerade in der Saison mir gezeigt, schau her, das sind Marillenkerne. Die muss ich jedes Jahr wegwerfen und jetzt zeige ich dir noch was. Und dann hat er mir gezeigt, dass ein paar dieser Kerne eben schon gespalten, aufgebrochen waren und mir diese Nuss gezeigt. Die habe ich gegessen und bin draufgekommen, schmeckt super gut.
Wie schmeckt das?
Schmeckt, kann man gut beschreiben, ich nenne es einfach. Der Marillenkern ist fast identisch wie eine Mandel. Teilweise sogar etwas besser, ein bisschen fruchtiger, als auch diese nussige Note. Und dann stehen wir da dort und du musst dir so vorstellen, das waren 1-2 Tonnen, das ist ein riesiger Berg. Und ich esse den, der schmeckt gut und es wird aber weggeworfen. Und dann hat er gesagt, ja, wir forschen eigentlich schon länger dahinter, dass wir diese Technologie haben zum Aufspalten. Das war damals der Punkt. Dann haben wir gedacht, okay, ein ungenutzter Rohstoff, schmeckt super gut und deswegen ist eine Technologie. Das heißt, man kann sich auch schützen etc., ist eine Geschäftsidee. Und dann war es tatsächlich so, ja, ich habe das gepitcht und es war eigentlich von Anfang an bis heute so, die Gesellschaft findet das eigentlich sehr toll, aus Unnutzbaren Nutzbares machen. Es ist sinnvoll. Wir werden nachher noch lernen, warum eigentlich das Ganze. Aber es fasziniert das Thema, es ist der richtige Weg. Und dann war eigentlich der Punkt, diese Überzeugung habe ich mitgenommen, durfte dann über ein halbes Jahr diesen Businessplan schreiben. Da habe ich auch meine Mitgründer kennengelernt, das ist Sebastian, Luca und Fabian. Und zu viert haben wir das Ganze dann gegründet. 19.03.2019,
weiß ich noch genau. Das merkt man sich.
Ja, ganz genau. Es war ein sehr schöner Tag. Und dann tatsächlich haben wir diesen Schritt gewagt. Und es war natürlich, wir waren überzeugt und bis heute, muss ich tatsächlich sagen, noch nie bereut, wenn man davon überzeugt ist. Aber natürlich, du gehst einen Weg, der riskant ist, weil ich habe andere Pläne gehabt. ich habe einen Bachelor damals gehabt und wollte ja einen Master machen und eigentlich gründen wollte ich immer, aber ich wollte einmal den Master machen und da war der Punkt dann schon klar, okay, ich verzichte jetzt auf das Ganze mit einem Risiko, finanziell, Ausbildung, aber glücklicherweise, es war der richtige Schritt.
Absolut. Wie du damals dann diese Kerne gesehen hast, hat es da für dich diesen Moment gegeben, wo du gedacht hast, ja, das muss funktionieren und ich bin jetzt so motiviert, das zu machen, weil ich denke mir oft, oder bei mir ist es manchmal so, da kommt irgendeine Idee und dann denkt man ein bisschen drüber nach, ist am Anfang motiviert und dann denkt man sich, boah, aber ob das wirklich funktioniert, ich weiß nicht. Und es gibt so viele, die tolle Ideen haben, soll ich es wirklich machen? Und da macht man es vielleicht doch nicht. Mhm. War das bei dir einfach anders, gleich voll da gewesen oder doch auch sehr stark gezweifelt in dieser Phase noch?
Sehr coole Frage und das ist für mich eigentlich ein gutes Lernen. Ich versuche es einfach zum Zusammenfassen. Ich stelle vielleicht eine Gegenfrage, die das Ganze beantwortet. Wir haben Technologien erfunden, wo wir auf einen Mond fliegen. So, wenn ich auf den Mond fliegen kann, dann muss es, da gibt es keine Option, dass es diesen technischen Prozess nicht gibt. Und das ist der Punkt, das ist generell beim Gründen so, du brauchst hinten die Vision, weil am Anfang ist alles tipptopp, du kriegst jetzt einmal in der Gründungsphase ein Jahr oder bis heute nur Rückschläge. Das Wichtige ist einfach immer das große Bild zum Schluss haben und das ist machbar, wenn man dran glaubt und durchzieht. Tatsächlich, bis heute zweifle ich niemals an den Plänen, die wir haben, weil es ist auch alles, was wir uns vorgenommen haben, ist auch aufgegangen, sei es technisch, sei es von der Umsetzung etc. Eines ist aber das Learning, dreimal so lang, wie man es plant. Das ist es so umsetzbar, ja, aber es dauert viel länger als gedacht.
Jetzt habt ihr die Idee gehabt, die super ist und auch super funktioniert jetzt. Aber wo hast du dann begonnen? Weil es ist ja doch ein bisschen komplexer Prozess jetzt, wenn ich das so formulieren darf, weil ihr habt ja eine extrem lange Wertschöpfungskette. Beginnt es ja mit den Kernen, die mal kommen müssen, dann muss man ja mal die Maschinen haben, wie das gespaltet werden kann, dann muss das ja weiterverarbeitet werden, dann muss auch irgendwann mal natürlich auch im Supermarkt oder woanders halt dann landen. Wo waren da so die ersten Nägel, die ihr reingeklopft habt? Und habt ihr auch das Geld genommen, wenn ich dich das so fragen darf?
Ja, ja, sehr gerne. Kannst alles fragen.
Sehr gut. Das ganz, empfehle
ganz
jetzt mal.
Ehrlich. Nein, alles ganz ehrlich und offen. Tatsächlich, für mich gibt es einen Ursprung, wo man beginnt. Und das Lustige ist es ein Business. Und was ist ein Business? Kauft es jemand. Klingt extrem einfach, aber das ist für mich immer der Proof. Das heißt, wie wir eigentlich begonnen haben, war nicht, die Maschinen zu entwickeln. Ich wollte mal wissen, okay, wenn ich diese Nüsse etc. habe, wo gehe ich hin, gibt es jemanden, der es kauft? Weil wenn ich diese Antwort habe, weiß ich, dass ich Geld reinbekomme. Ich bin ein großer Feind davon, vorher zu entwickeln und nachher zu schauen, ob es braucht, weil zum Schluss bestimmt der Kunde, ob ein Geschäft erfolgreich wird oder nicht. Das heißt, unser Step war eigentlich der erste war, dieser Business Case zu bauen und durch alle Industrien durchzurufen, Netzwerk aufbauen, zu fragen, du, wir haben diesen Rohstoff, kannst du was machen etc. Dann haben wir relativ rasch gemerkt, okay, es ist Nachfrage, der hat gesagt, super spannend, da sehe ich die Anwendung, da, da könntest du dir vorstellen, das zu launchen. Und dann haben wir schon wirklich gemerkt, okay, wenn wir es haben, dann haben wir gleich zahlende Kunden.
Ist auch, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, kurz auch die Gefahr bei dir gewesen, das nimmt mir jetzt jemand weg, die Idee?
Ja, tatsächlich. Also, boah, das ist ein Learning, wo ich sage, da hat man sich halt wirklich jung auch angestellt, nur nicht zu viel erzählen etc., weil dann nimmt man ja das eher weg etc. Eines ist so, als Startup ist man unglaublich schnell. Das heißt, selbst wenn das jetzt ein großer hat, bis der mal so weit ist, ist man als Startup schon am Markt etc. Und das möchte ich, das ist mir auch ganz wichtig, Konkurrenz immer, ich sag's dir, wie es ist, ich würde mir Konkurrenz wünschen. Der Grund ist nämlich ganz einfach, je uniker, je neuer diese Idee ist, dann musst du einen Markt aufbauen. Einen Markt aufbauen ist so verdammt schwierig. Das braucht extrem viel Effort Und wenn mir das ein Kunde oder ein Konkurrent schon abgenommen hätte, würden wir heute mit der, sagen wir, selben Lösung geben, aber der Markt braucht immer zwei Anbieter. Das heißt, der zweite hat es eigentlich relativ einfacher und ist oft profitabler. Ich nehme mal kurz Beispiel. Uber, das kennt jeder. Uber investiert rein, baut Märkte auf etc. Und wer in Amerika manchmal fährt, habe ich ganz klar Uber oder Lyft. Lyft ist einfach dann der Konkurrent, der ist hinten nachgekommen, der Markt ist aufgebaut, die Leute haben dieses ängstliche Gefühl wegbekommen, oh, mit einem Fremden mitfahren, der ist nicht Taxifahrer, Taxifahrerin. Die sind super erfolgreich und das war einfach der zweite. Und genau das muss ich auch sagen, wenn ich nochmal gründen würde und eine Idee habe und dann drauf komme, sogar, ups, das gibt's schon, das ist ja in unserer Gesellschaft sehr oft, das macht ja schon wer. Mein Gedankengang ist, super, dann hat wer diese dreckige Arbeit des Marktaufbaus schon gemacht. Natürlich ist der andere Punkt, wir sind so unique, den Vorsprung dürfen wir jetzt ausnutzen, natürlich.
Schwächende Startlöcher, bekommst du das mit? Oder?
Es hat immer wieder und bis heute und viel werden wir noch gar nicht wissen, was da passiert. Das Schöne ist wir haben wirklich einen tatsächlich großen Vorsprung mit Daten, die nicht öffentlich sind, weil wir haben sehr viel Grundlagenforschung gemacht. Das heißt, die Konkurrenz muss diese Grundlagenforschung selbst machen und das braucht seine Zeit. Und das Glückliche ist in unserem Geschäft dann zum Schluss zu erkennen, wie schützt man sich. Und bei uns ist natürlich, wir haben Patente etc., aber ich sage da was, global gesehen, was tue ich, wenn in einem asiatischen Land unsere Maschine kopiert wird? Wie soll ich den klagen etc. als Startup? Wir haben das Geld nicht, die Zeit nicht. Das heißt, unsere Schutzstrategie wird zum Schluss sein, wer beherrscht den Rohstoffmarkt? Weil unser Rohstoff wird ja nicht angebaut, das ist ein Abfallprodukt, da gibt es unendliche Massen, aber zum Schluss bestimmt der, der den höchsten Preis zahlen kann und somit den Rohstoff beherrscht. Und wir haben diesen Vorteil. Und nachher kann keiner reinkommen, selbst wenn er alle Technologien hat. Aber er sagt dann, ja, ich möchte diese Rohstoffe haben, aber im besten Fall haben wir die dann schon unter Vertrag. Das ist die beste Schutzstrategie vom Markt, ja.
Und die Landwirte, die die Rohstoffe haben jetzt und dir geben, war es am Anfang so, ja, jetzt gebe ich es dir mal, jetzt kannst du damit mal tun, jetzt kosten es noch nicht viel oder gar nichts, weil ich muss eh loswerden. Und jetzt, wo man dann natürlich weiß, der macht ja gutes Geschäft damit, jetzt kann ich was verlangen, hast du da schon eine Änderung gespürt?
Da sind die Geschäftsleute sehr schnell in der Entwicklung. Im ersten Jahr haben wir nichts gezahlt, weil die tatsächlich Landwirte oder in der Industrie, wo wir mittlerweile die großen Mengen kriegen, sind große Saftproduzenten, Marmeladeproduzenten, wo halt in größten Mengen Früchte verarbeitet werden. Die haben gezahlt damit die Müllabfuhr das abholt und wegführt. Das heißt, wir haben es gratis gemacht, haben sich gefreut. Ein Jahr hat's gedauert und dann ist schon verlangt worden. Finde ich aber gut, weil wenn man was bezahlt, ist ja in diesen Köpfen das kein Abfall mehr, sondern auf einmal ein Rohstoff und das sieht man, wie diese Firmen dann diese Kerne behandeln. Wie wir es im ersten Jahr abgeholt haben, ist es am Boden gelegen, da war Müllraum etc. Mittlerweile sind die tiptop in großen Big Bags, sagt man, gelagert und werden sogar beladen etc. Und das ist uns was wert. Wir kriegen eine bessere Qualität und natürlich der Hersteller freut sich auch extrem, weil auf einmal, es ist jetzt nicht der große Betrag, aber pro LKW sind es doch ein beträchtlicher Betrag und es ist ein Gewinn für alle und, wie ich vorher gesagt habe, es ist eine tolle Schutzstrategie, weil wir haben eine Loyalität zu unserem Lieferanten. Der wechselt dann eines Tages bei der aufkommenden Konkurrenz nicht.
Wer so einen Sack auch sehen möchte, wie das ein bisschen ausschaut, wir sind ja auch mit einem Videoteam bei dir und dürfen auch ein bisschen was filmen und das wird man dann auch auf den Social-Media-Kanälen der Wirtschaftskammer Österreich sehen. Also wem es da interessiert, der natürlich da auch ein bisschen reinschauen kann. Ja, wir sind jetzt ein bisschen sozusagen vom ersten Schritt, wo du erzählt hast, ja, ich muss mal schauen, ob der Konsument das überhaupt annehmen würde, das Ganze, was ihr gemacht habt. Was war dann der nächste Schritt? Dann hast du wahrscheinlich mal überlegen müssen, gut, wie spalte ich jetzt diese Kerne, oder?
Genau, Schritt Nummer zwei. Jetzt haben wir das Ganze, es gibt Nachfrage und jetzt kommt eigentlich das Problem lösen. Und das ist die Technologie. Und da war wieder, also in der Gründungsphase, Learning by Doing. Wir hatten gedacht, aufspalten, keine Raketenwissenschaft, wir fliegen überall am Mond etc. Es gibt Mandeln, es gibt Walnüsse etc.
Ja, es gibt die Nussknacker.
Genau, die gibt es auch. Und die, und jetzt wird's lustig, nicht mal die haben funktioniert, weil, weil wir einen speziellen Kern hier haben, der, die Schale ist extrem hart, dann ist ein Luftraum und drinnen ist die Nuss. Das heißt, ich brauche extrem viel Kraftaufwand, darf aber, muss zum richtigen Zeitpunkt loslassen, weil sonst zerstampfe ich innen diese Nuss. Und es ist mit herkömmlichen Technologien nicht gegangen und dann ist tatsächlich so, wie man sich's vorstellt, in der Garage, wir haben alles probiert, Hochgeschwindigkeits, sage jetzt einmal, Gewehre, war kein Gewehr, aber es war die Technologie, den Kern mit voller Geschwindigkeit gegen die Wand zu schießen. Oder zwei Schleifer eingespannt, die, den hat den Kern dann reingezogen, mhm. Dann wird es immer enger, dass es aufknackt. Auch nicht funktioniert. Und zum Schluss, ja, da muss ich schon sagen, da war Knackpunkt dort, da waren wir kurz davor, wir mussten schon produzieren, weil ich ja schon also Kundenverträge abgeschlossen habe vorher, wir haben noch immer die Technologie nicht gehabt, wünsche ich keinem. Und tatsächlich kann mich erinnern, 2 Wochen vor Auslieferung nach der letzten Technologie, die wir ausprobiert haben, bumm, und dann hat's geklappt und dann haben wir sogar Glück gehabt. Wir haben es eigentlich mal mit der Marille probiert. Wir produzieren ja auch Kirsch- und Zwetschgenkerne. Das sind komplett andere. Also Kirschkerne sind rund, die anderen sind oval und größer. Diese Maschine, diese Technologie konnte dann alle 3 verschiedene Größen auch richtig aufbrechen. Und da haben wir dann auch Glück gehabt. Und das war dann Technologieschritt 1. Sortieren auch extrem schwierig. Da gehe ich gar nicht ins Detail rein. Das Interessante, aber was ich dabei sagen kann, unsere Sortierung ist wirklich faszinierend. Das ist eine Mischung aus Hightech, also wirklich den neuesten Maschinen mit Eigenprogrammierung etc. bis zu ganz, ganz alten Maschinen, die es mittlerweile gar nicht mehr gibt. Die werden gar nicht mehr produziert, passt aber zufällig zu unserem Rohstoff. Die haben natürlich alle restauriert etc. Das heißt, da ist Jahrhunderte am Entwicklung, ist eigentlich in unserer, sind diverse Maschinen aneinandergereiht in diesem Sortierprozess drin. Und zum Schluss hast du praktisch diese Samen und Schale. Und dann haben wir gedacht, jetzt sind wir fertig. Nein, nächstes Problem, und das war dann eigentlich unsere Key-Technologie, alle unsere Kerne haben von Natur aus Blausäure drin, sagt der älteren Generation was, weil die oft selbst noch diese Kerne aufgeknackt haben und gelernt haben, nicht zu viel essen, weil Blausäure drin ist. Aber es ist tatsächlich so, stirbst nicht, wenn du 1, 2, 3, 4, 5 nimmst, aber es gibt EU-Regularien und die sind extrem streng. Und wir konnten eigentlich nicht verkaufen, wenn das nicht gelöst ist. Und dann mussten wir eigentlich die Haupttechnologie entwickeln, das war die Blausäure-Reduktion. Und mittlerweile können wir die so weit runterbringen, dass sie alle EU-Regularien trifft. Und das wichtigste Regularium ist das eine, man kann sie unbedenklich in extrem hohen Mengen essen. Würde man vorher platzen, weil es zu viel Nahrung ist, aber man wird nie wegen der Blausäure irgendwelche Symptome haben.
Und woher hast du dann das Geld dafür genommen? Also die Maschinen, die werden ja auch einiges kosten.
Mhm. Da sind wir in Österreich tatsächlich gesegnet. Wir sind vielleicht jetzt nicht das gründerfreundlichste Land, wenn man das vergleicht mit anderen, aber wir haben positive und negative Effekte. Und ein richtig positiver war, in Österreich ist es gut, von null auf zu gründen, finanziell. Mhm. Weil wir haben eine sehr tolle Förderlandschaft. Also das ist auch für alle Gründer und Gründerinnen, die das hören, aber auch Unternehmen, die neue Technologien entwickeln. Wir haben die Austria Wirtschaftsservice, AWS und die FFG. Und für innovative neue Projekte gibt es Forschungsgeld. Und wir haben tatsächlich über Förderungen im ersten Jahr mal, da haben wir noch, da gibt's Pre-Gründungsförderungen, da haben wir um die 20.000 Euro bekommen. Das klingt, das ist heutzutage, ist das, kann man nicht mehr viel anrichten damit. Aber wenn du 4 Gründer bist, die alle aus dem Studium kommen und gewohnt sind, mit 400 Euro im Monat auszukommen, hast du keine Gehaltskosten und alles selbst machen, so bist du billig. Und wir haben mit 20.000 Euro richtig, richtig viel
gemacht. Büro hattest du wahrscheinlich auch noch keines.
Na, auf keinen Fall.
Das alles, war die Couch im Wohnzimmer, oder?
Ja, genau, so hat's angefangen. Dann haben wir eben über eine andere Förderung, das war so ein Inkubator-Programm, haben wir, weiß ich noch, einen Shared-Desk bekommen. Und das war ganz, ganz wichtig. Zu Hause gründen, zieh deinen runter, da bist du, wo du arbeitest. Ich meine, am Anfang arbeitet man 24 Stunden, aber der Wechsel war schon sehr wichtig. Und um beim Thema Förderung zu bleiben, dann gibt es, wenn du gegründet hast, Förderungen. Da haben wir bekommen eine Forschungsförderung für High Technology. Das waren um die 180.000 Euro tatsächlich Zuschuss, ohne Abgabe von Anteilen. Und dann gibt es tatsächlich noch Wachstumsförderungen und das sind dann höhere Geldbeträge und das funktioniert dann eigentlich so, das ist wie eine Art Kredit und im besten Fall wird dieser Kredit dann nachher, wenn du Gewinne machst, wieder zurückgezahlt. Aber wenn sie natürlich nicht aufgehen, ist ein Skalierungs- und doch Risikokredit, musst du sie nicht zurückzahlen. Beim normalen Bankkredit würde ja heißen, okay, Privatkonkurs etc. Das heißt, es ist eine Art Kredithaftung von Staat. Und das Lustige ist, das funktioniert sehr, sehr gut. Ich kann mich erinnern mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die werden tatsächlich oft zurückgezahlt. Das ist ein Gewinn für alle. Und für ein Startup musst du kein Equity abgeben und kannst aber wachsen. Und für ein Startup, und jetzt kommt dann der interessante Punkt, das heißt, wir waren in einer sehr tollen Lage, dass wir ohne die Abgabe von Equity sehr, sehr weit kommen konnten, über den Prototypen hinaus. Und jetzt da geht's dann um Geld einsammeln. Und dann kommen Finanzierungsrunden, gehen wir dann vielleicht später noch drauf ein.
Kurz eine Zwischenfrage, dieser Prototyp, war das die Maschine oder eigentlich das Endprodukt dann für euch oder beides? Oder habt ihr
Prototyp war immer, also das waren technische Förderungen.
Immer recht technische
Förderungen. Ganz genau. Und dadurch konnten wir die Prototypen entwickeln, die dann glücklicherweise durch ein paar Adaptionen schon in einen maschinellen Prozess gekommen sind. Das heißt, wir konnten mit Förderungen und eins muss ich dazu sagen, Vor- und Nachteil, mit der ersten produzierten Charge, die waren schon verkauft. Das heißt, wir haben auch gleich vom ersten Moment Revenue reinbekommen und somit konnten wir uns zu einer Phase bringen, wo wir eigentlich noch kein Equity abgegeben haben, aber schon Market Proof hatten und vorzeigen und das steigert natürlich die Bewertung. Warum ist sowas wichtig? Je höher die Bewertung ist, desto mehr Geld kann man fürs Unternehmen einsammeln, desto globaler kann ich werden. Gehen wir dann Gegenbeispiele machen, wie zum Beispiel das in einer USA läuft, etc., komplett anders. Aber in den Startprozessen ist es sehr, sehr toll. Da hilft das österreichische System gut, durch eine Finanzierung zu wachsen.
Mit wie viel bist du damals bewertet worden? Kannst du dich noch erinnern? So.
Ja, ersten. Natürlich, leider darf ich diese Bewertung nicht sagen. Das hat von den Investoren vorgegeben, dass man die nicht sagen darf. Ich kann es nur ungefähr geben, es ist ein zweistelliger Millionenbereich. Und das war dann die Bewertung, mit der wir heute dastehen. Und die ist auch wichtig dann als Ankerpunkt für eine nächste Bewertungsrunde, genau. Eines ist noch lustig, das mag ich auch dazu sagen, im ersten Jahr eben 20.000 Euro Förderung und insgesamt hatten wir aber 75.000 Euro Kapital und der Rest ist über Wettbewerbe zustande gekommen. Okay. Sehr, sehr toll, muss man sich anschauen, wenn man gründet. Es bringt zwei Sachen, Nummer eins Awareness und Netzwerk und zweitens, man kann richtig viel Geld bekommen. Und ich nenne ein paar Beispiele, zum Beispiel der Businessplan-Wettbewerb, der wird von der I2B heißt der, wir haben da damals 30.000 Euro bekommen. Oder es gibt Green Start-Förderprogramme, da bekommt man zum Beispiel, also damals, ich weiß nicht mehr, wie es heute ist, 6.000 Euro oder ein Pitch-Wettbewerb über Ideen, 1.500. So, und wir haben eigentlich uns finanziert über Wettbewerbe und diese Förderungen und das ist schon was sehr, sehr Tolles, was nicht viele andere Staaten so in der Form haben. Also das ist sehr gut im Wachsen. Welche Probleme dann in Österreich kommen, das ist leider jetzt hinten nach. In unserer Phase ist es jetzt ein Nachteil, in Österreich zu sein. Aber
können wir dann auch ein bisschen darüber sprechen. Können wir
nachher sprechen, genau.
Aber weil du gesagt hast, Businessplan, ja, da scheiden sich auch die Geister immer wieder. Auch schon in einer anderen Folge darüber gesprochen. Dir hat es auf jeden Fall auch was genutzt, so einen Businessplan zu haben.
Genau, es gibt zwei Arten von Businessplänen. Der Sinn, ich finde es schon sinnvoll, einen Businessplan zu machen, aber nicht super doll beschreiben, bis ins Detail rein, weil das ist für eine Bank oder etc. Wenn du es brauchst als Finanzierungsinstrument, ja okay. Aber wenn du es für dein Business brauchst, dient der Businessplan dafür, dir über alle Bereiche Gedanken zu machen und hinzuschreiben, weil so bildest du Strategien, so bildest du Gefahren etc. Du würdest dir ohne einen Businessplan diese Gedanken nicht machen. Das heißt, es zeigt dir eigentlich auf, wie dein Geschäft funktionieren kann. Und ich sehe es aber nicht als, wenn ich den perfekten Businessplan für mich beschreiben würde, für ein Geschäft, ist der nicht wie normal 30 Seiten lang, sondern kann ich in 8 bis 11 Seiten super zusammenfassen. Dann habe ich alles gemacht.
Der Rest ist eine Selbstreflexion.
Ganz genau, sehr, sehr gut beschrieben.
Du hast die Wettbewerbe angesprochen. Also es lohnt sich auf jeden Fall nachzusehen, für alle, die jetzt Interesse an so etwas haben, wo gibt es da etwas, wo kann man da auch einen Nutzen bekommen für sich selber, für das Unternehmen. Wo du auch warst, ja, war auch ein Wettbewerb, kann man sagen, der war ein bisschen medialer, ja, ausgestaltet, nämlich bei 2 Minuten 2 Millionen bei der Startup-Show im Fernsehen. Da hast du damals keinen Investor bekommen. Mhm. War das für dich so, ja, okay, wenn sie nicht wollen, dann investieren sie halt nicht? Oder war das so gar nicht das Ziel, wie du da vielleicht hingegangen bist? Oder was man so, wieso bist du da ins Fernsehen auch gegangen?
Mhm. Also diese Show, 2 Minuten 2 Millionen, wäre ein bisschen schadenfroh, schaut sich das an, war damals ein Drama. Der Punkt war, warum wir hingegangen sind, 2 Sachen. Nummer 1, natürlich, wir haben Geld gesucht, wir waren direkt in der ersten Finanzierungsrunde. Und das war auch der Punkt, da gehe ich nachher drauf ein, aber das war der erste Punkt. Und der zweite ist natürlich ein toller Werbewert. Unsere Produkte kann man im Supermarktregal finden etc. Und natürlich ist es zwei tolle Chancen. Und jetzt kombiniert sich das Ganze vielleicht. Viele Startups gehen hin und fragen dort nach Geld. Das erste Mal. Wir waren schon inmitten der Finanzierungsrunde und unser Preis ist bereits festgestellt worden. Oder er war schon in einer Range. Und da hatten wir einen Lead-Investor, sagt man da, und dann wollten wir, das ist aber nicht alles auf einen Investor aufteilen, sondern auf mehrere. Und dann kam der Punkt schon, wir sind ein österreichisches Unternehmen, wir nehmen sich doch jetzt österreichisches Geld da auch an. Und jetzt kombinieren wir den ganzen Punkt. Warum ist Österreich jetzt nicht mehr der richtige Punkt? Wir haben nicht diese Masse an Geld. Die Investoren, die jetzt für Skalierung und Startups groß machen, das sind sehr, sehr wenige bei uns in Österreich. Und das hat sich dort auch wiedergespiegelt. Wenn du ein Unternehmen hast bis 1-2 Millionen Bewertung, da haben wir wieder eine zahlreiche Menge an Investoren, Business Angels, die da unterstützen etc. Bei uns war es einfach, wir haben da eingesammelt 12 Millionen Euro und natürlich sind die Tickets dann mindestens 1 Million Euro und da wird es dann rar. Und dann sind wir jetzt hingegangen und dann mussten wir diese Bewertung aufrufen. Ich meine, was sagen wir unseren anderen Investoren? Der Lead-Investor sagt ja, ich mache X-Summe und dem in der Show verkauft sie es um nichts. Das kann ja nicht sein. Und da war tatsächlich, also wir wurden ja damals als frech, arrogant etc. wahrgenommen. Eines ist sehr lustig, so viel kann ich sagen, Bewertung genau kann ich sagen, aber jeder kann nachschauen, was wir da aufgerufen haben. Die Finanzierung, die wir dann einen Monat später abgeschlossen haben, war weitaus höher als diese Zahl. Das heißt, hätten sie damals investiert, hätten die innerhalb von einem Monat eine Rendite gehabt. Ich glaube, das ist ja noch nicht so oft passiert. Aber da ist halt dieses Wachstumskapital dann was anderes. Fliegst du jetzt nach Amsterdam, nach London, da wo wirklich die Treffen sind von Venture Capitalists etc., da ist die Szene, dort musst du präsent sein dann in der Wachstum und da gibt es eine Menge, wo einfach das Geld, sage ich dann, zu Hause ist und wo man sich trifft. Deshalb müssen wir in Österreich weitaus mehr machen, weil es ist ja extrem schade, dass wir, der Staat gibt ja Förderungen etc. zum Aufbau und natürlich ist es sehr gut, wenn wir Geld von außen reinkommen, weil dieses Investorengeld, was wir bekommen, zahlen wir jetzt über diverse Abgaben jedes Monat über Lohnsteuer und Sozialversicherungsabgaben wieder in den Staat rein. Das heißt, das ist ja gut. Trotzdem kommt ein Anteil des Unternehmens ins Ausland. Das finde ich sehr, sehr schade. Wäre viel besser, wenn wir da eine heimische, bessere Investorenlandschaft hätten. Und wenn ich das jetzt vergleiche zum Beispiel, ist natürlich der Punkt, jetzt gehen wir nach Amerika. Amerika, glaube ich kaum, dass es da vom Staat Förderungen gibt. Da regelt der Markt halt alles. Aber da ist der Punkt so, da brauche ich nicht lange überlegen, ob ich als Startup ein Geld bekomme. Da ist mehr so Mentalität, ja passt, da hast du einfach einmal. Da kann jeder geschwind einmal starten, wenn das gut ist und kriegt einmal Geld. Problem dahinter natürlich, du gibst sehr früh Anteile ab für wenig Geld. Dafür kannst du aber relativ rasch wachsen und jetzt da bist du in einem Land, wo, wenn das gut aufgeht, halt sehr viel Geldangebot hast und darum sind die Firmen in Amerika weitaus mehr bewertet als in Europa und wir sind jetzt in einer nicht so tollen Kapitallage, also das Geld für Startups ist jetzt gerade, sagt man, der Geldmarkt ist trocken. Also momentan möchte ich nicht ein Startup sein, das das Geld sucht. Das ist leider eine sehr raue Zeit. Wenn wir aber vor 1,5 Jahren zurückspulen, wir kennen die Bewertungen. Wir haben österreichische tolle Startups gehabt, Unicorns etc. Und jetzt muss man eine neue Runde machen und jetzt wird das komplett down rounds. Und es ist natürlich schade. Aber zu dem Zeitpunkt war der Punkt, da hat man einfach viel Geld bekommen. Und die waren in den USA schon so überbewertet, dass die Investoren gesagt haben, ich schaue mal da in Europa. Aber wir komplett teilweise überbewertet war, weil Geldangebot und Geldnachfrage. Aber bei uns war es nur immer billig. Das ist das Lustige. Und da sieht man einfach, wie Finanzierungen funktionieren in verschiedenen Ländern. Ja.
Wenn du dann in Amerika zum Beispiel bist und dein Produkt vorstellst, pitchst du dann auch ganz anders?
Ja, das muss man tatsächlich machen. Ich meine, die Geschichte bleibt natürlich gleich. Das Faszinierende in Amerika ist, da ist immer gleich ein offenes Ohr für Innovation und Idee. Es ist viel leichter zu überzeugen in Amerika und du kriegst auch einen anderen Hype mit. Muss aber auch eines sagen, da hast du eine andere Sprachkultur dort, da muss immer Party, immer Jubel und das ist the best und awesome und alles, wie es halt ist. Das ist das Ding dort, macht aber viel mehr Spaß, weil du pushst dich ja gegenseitig. In Europa ist das vielleicht oder ganz klar weniger emotional getrieben. Also es ist unterschiedlich, aber ich merke zum Beispiel, an der Überzeugung von großen Unternehmen, zum Beispiel tun wir uns in Amerika viel leichter.
Wirklich?
Ja, sehr faszinierend.
Sehr spannend. Spannend. Ihr habt ja auch in Europa schon große Unternehmen überzeugt, also auch jetzt angrenzende Länder zu Österreich, ihr seid ja in der Schweiz, in Deutschland auch zum Beispiel. Wie waren diese Schritte dann für dich, auch diese Expansion? Oder macht dir das auch manchmal Angst, wenn du daran denkst, jetzt so schnell so groß zu wachsen?
Also, wir müssen wachsen, das ist auch das Anforderung, wenn du so eine Finanzierungsrunde machst, dann hast du auch von Investoren den klaren Auftrag, du musst das Unternehmen wachsen lassen und man wächst halt in Europa über große Märkte. Deutschland ist vor unserer Haustür, 10-mal so viel Menge, Schweiz ist vielleicht nicht so die Menge, aber höherpreisiger, das heißt, das sind sehr, sehr interessante Märkte. Tatsächlich muss man sich immer überlegen, wann ist der richtige Zeitpunkt, weil wir haben schon für diesen großen deutschen Partner, es ist einer der größten Molkereien, die praktisch pflanzliche Milchalternativen mit unserem Rohstoff gelauncht haben, da sind schon Mengen dahinter. Und dann musst du den kompletten Maschinenpark, Personal etc. aufstocken Und das muss dann aber auch funktionieren, weil du nimmst ja großes Risiko ein. Stell dir vor, du hast Produktionsausfälle oder die Mengen gehen zurück wegen Qualität oder der Kunde nimmt doch nicht zu viel. Ist uns auch schon passiert, große Aufträge, die dann nicht so groß waren. Aber du hast den großen Kostenblock dann und der muss finanziert werden. Das heißt, es muss ganz klar durchgedacht sein, wann ist der richtige Schritt zum Skalieren. Es ist wirklich ein Punkt, nicht nur eben Maschinen und Leute. Das Lustige ist dann auch ein Startup. Man muss, wenn man sich committet zu einem Skalierungsprozess, heißt auch Sachen, mit denen man sich noch nie beschäftigt hat, wie Organisationsmodelle, wie machst du es, flache Hierarchien, welches Hierarchiemodell oder Organisationsmodell nimmst du? Der Punkt ist halt eher, wir sind ja 4 Gründer, die sind damals 27 Jahre alt gewesen, da ist keine große Berufserfahrung da. Das heißt, es ist halt auch oft auch ein Trial and Error. Wir versuchen uns natürlich immer so abzusichern, dass man mit Experten von außen spricht und so setzen wir das um. Aber wie man sieht, so ein Skalierungsschritt bedeutet für, ist eigentlich ein anderes Unternehmen wie ein Startup. Du brauchst andere Managementfähigkeiten, du brauchst einen anderen Kapitaleinsatz, das Risiko wird anders und du wirst mit Themen konfrontiert, die du eigentlich vorher nie hattest.
Welche Rolle nimmst du jetzt einem Unternehmen, der dir die Strategie vorgibt, der sich um die Expansion kümmert, der dir die Strukturen schafft? Wie würdest du dich da sehen?
Also grundsätzlich haben wir als Gründer natürlich immer einen gewissen gemeinsamen Auftrag und das ist ganz klar Vision und Strategie vorgeben. Und dann haben wir uns Gründer nach Themenbereiche aufgeteilt. Es ist ganz klar, eben wir haben diese extrem lange Supply Chain. Und Supply Chain meine ich, wir sind Einkauf, wir müssen Profis sein im Einkauf, Logistik, QM, in der Maschinenentwicklung, im Research, im Verkauf, überall. Das sind eigentlich einzelne Startups. Normal spezialisiert sich ein Startup auf einen dieser Felder. Und deswegen ist diese Kette so lang und die haben wir uns als Gründer ganz klar aufgeteilt. Und ich habe zum Beispiel das Wachstum, die Verantwortung praktisch Sales, Marketing, Produktentwicklung und eben die Expansion hoffentlich global, so bald wie möglich.
Ich wünsche es dir natürlich.
Danke. Viel Spaß.
Der Markt ist ja riesig, also da liegt, glaube ich, ganz, ganz viel Potenzial. Das ist ja selber auch angesprochen. So die Cash-Cow, da ja, Wortspiel, euer Kernprodukt, bleibt das nach wie vor schon dann im B2B-Bereich, sprich die Zulieferung, um dann das Endprodukt zu erzeugen oder doch auch immer mehr in diesen B2C-Bereich reingehen? Ihr habt ja Produkte auch, die im Regal stehen.
Ganz genau. Also ist eine spannende Thematik. Einfach gesagt, wir sind ein B2B-Produzent, der diese Nuss in verschiedenen Formen an unsere Kunden liefert. Das ist zum Beispiel auf der einen Seite in der Schweiz haben wir sehr viele Snacking-Produkte. Das sind die Nüsse ganz, schaut aus wie Mandeln, verpackt und verkauft. Nach Deutschland liefern wir eine Marillenkernpaste, die wird dann mit Wasser vermischt und ein paar Stabilisatoren, dass eine Alternativmilch, ein Joghurt etc. gemacht wird. Und das ist unser Hauptbusiness. Und jetzt hast du angesprochen, also das nennt man dann B2B und dann haben wir aber B2C auch Eigenprodukte und eine eigene Marke, die heißt Wunderkern. Und die hat eigentlich einen ganz spezifischen Zweck, und zwar Vorbildwirkung für international. Diese Marke wird niemals außerhalb der Grenzen Österreich zu finden sein. Aber in der Lebensmittelindustrie dauert es sehr lange, bis ein großer Partner entwickelt und am Markt ist. Und wir verschnellern eigentlich diesen Prozess, weil wir sagen, okay, zum Beispiel, wir haben einen Kakao entwickelt, wir haben eine Käsealternative entwickelt, passt, so ist das Design etc., wir geben das in den Markt rein und dann funktioniert das relativ rasch. Also international schaut man schon auch auf Österreich, wir sind bekannt für gutes Essen und international wird Awareness geschaffen. Und dann fragen große Firmen an und sagen, hey, ich habe diesen Kakao gesehen, ich habe diese Alternativmilch gesehen, diese Schokoladecreme etc., wäre das nicht was für uns? Und dann verkaufen wir international wieder die Ingredients in hohen Mengen. In Österreich verkaufen wir nicht so viel.
Also ein Vorzeigeprodukt, das dann einiges auch erleichtert, kann man sagen.
Ja, aber genau.
Kosten lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, vielleicht wieder der ein oder andere Zuseher, Zuhörerin, auch Stammkunde dann von deinen Produkten.
Schau, ich bin gespannt auf Feedback.
Ja, was sind denn so deine Ziele jetzt für die Zukunft? Ist das jetzt eben die Expansion amerikanischer Markt, andere Märkte?
Ganz genau, also Ziele ist für mich, gibt es nur ein klares Ziel, und das ist die Globalisierung von dem Rohstoff. Das Tolle ist nämlich, dieser Rohstoff fällt ja an, überall wo Steinobst, also Marienkirschen, Zwetschgen angebaut werden. Das Faszinierende ist, das ist global. Also diese Früchte werden überall angebaut. Europa, Asien, Amerika. Und das heißt, diesen Rohstoff gibt es überall, und parallel dazu gibt es die Absatzmärkte auch überall. Wir sind zum Beispiel im Alternativmilchmarkt global wächst. Das in allen Ländern ist ein wachsender Markt. Das bedeutet, das Ziel muss ganz klar sein, alle diese Rohstoffe so regional wie möglich zu verarbeiten und gleich regional dann an die Kunden zu bringen und somit in den Kreislauf zu führen. Und das ist halt das Geniale, weil dieser Rohstoff liegt seit Jahrtausenden, immer wird er ungenutzt und kommt in den Müll. Aber bevor es in den Müll kommt, muss man diesen Rohstoff doch nehmen und in den Lebensmittelbereich geben, bevor wir parallel im Nebenfeld ja neue Nüsse, neue Rohstoffe anbauen, obwohl der eine ja geschenkt wird. Also vom Konzept her relativ klar.
Da reden wir dann über Nachhaltigkeit.
Ja.
Wenn ich jetzt nicht Christoph Hahn wäre, sondern Elon Musk, und ich hätte unendlich viel Geld und sage, das interessiert mich, ich möchte eine Firma kaufen, würdest du es mir verkaufen?
Kommt auf seine Intention an. Bin ich ganz ehrlich, das klingt vielleicht blöd und mag der eine oder die andere nicht glauben, aber bis heute ist Geld nicht der Faktor, der uns antreibt, keinen unserer Gründer, dann würde es auch nicht so funktionieren. Für uns ist ganz klar der Antrieb diese Globalisierung. Ich denke nicht, vielleicht als gutes Beispiel, ich will nach Amerika fahren und dort diese Produkte im Regal sehen. Und wenn das verkauft wird, ist in meinem Kopf nicht, wuhu, jetzt habe ich pro Packung 1 Euro oder 1,15 Dollar verkauft, sondern tatsächlich so viele Kerne sind da verarbeitet worden und das hat einen positiven Impact. Das ist auch das, was unsere Konsumenten so schätzen. Die kaufen das eigentlich, weil es ihnen ein gutes Gefühl gibt. Sie kriegen ein toll schmeckendes Produkt, das muss es sein, aber es ist die richtige Wahl, weil mit jedem Kauf tue ich ja das Richtige für die Lebensmittelindustrie und unseren Planeten. Also du hast eigentlich keine Einsparung bei Preis, Geschmack oder irgendwas, es kostet gleich, schmeckt super gut, das kann man alle Markttests, und unbewusst oder hoffentlich auch bewusst tust du mit deiner Wahl etwas Gutes. Und das Lustige ist, Nachhaltigkeit ist leider oft so, wenn du nachhaltig bist, hast du eine Einsparung. Ich will jetzt CO2 sparen. Das heißt, ich kaufe mir, sagen wir, ein Elektroauto, muss es aber, wir wissen die Nachteile von einem Elektroauto. Oder ich fliege nicht mehr. So, ich muss Einsparung in meinem Urlaubsziel zum Beispiel machen. Oder ich kaufe mir nachhaltige Kleidung, wo ich nicht so viel Auswahl habe und teurer ist. Nachhaltigkeit ist im Normalfall teurer. Und wenn du aber ungenutzte Rohstoffe verwendest, hast du die Möglichkeit, ohne Einsparung im Daily Life die volle Qualität zu bekommen, nicht mehr zu bezahlen, und du tust aber Spaß CO2 und Wasser mit ihnen drauf. Und das ist das Gute.
Und wenn das Produkt, das ist, sag ich mal, auch in der normalen Preisrange, wenn ich jetzt im Supermarkt
ganz einkaufe. Genau gleich. So ist es. Und wenn jetzt der Elon Musk sagt, ja, urgeil, ich will diesen Prozess da haben und ich kaufe das Unternehmen, integriere das in meine amerikanische Firma, und weil dort sind die hohen Margen etc., ist das für uns nicht interessant, weil dann würde die Globalisierung nicht vollfüllen und dann wäre das Projekt nicht erfolgreich. Nein, das Projekt ist erst erfolgreich, wenn global das passiert. Weil wir produzieren zwar schon sehr viel, also einige tausend Tonnen, das ist aber nichts. Wir haben über 1 Million Tonnen dort, und wenn ich mir den Impact anschaue, ja, wir machen sehr Tolles, wirklich. Also wir sparen sehr, sehr viel CO2 und Wasser mit jedem Kauf von jedem Produkt. Aber wenn ich einen Impact haben will in der Welt, muss es in Masse gehen. Und das Projekt ist erst erfolgreich, wenn es in der Masse ist.
Man merkt bei dir sozusagen den absoluten Enthusiasmus dahinter, den man gerade auch haben muss als Unternehmer. Das Wasserglas ist jetzt auch schon leer. Recht heiß hier auch bei uns. Ja, wir kommen jetzt eh schon langsam zum Ende hin. Vielleicht noch ganz kurz auch ein bisschen auf eine persönlichere Ebene. Jetzt stelle ich mir deinen Alltag ja stressig vor. Gut, stressigen Alltag haben viele Menschen von uns. Wie schaffst du es aber da so ein bisschen manchmal zu entschleunigen oder manchmal vielleicht auch Revue passieren lassen? Was ist da jetzt alles so passiert?
Ist eine sehr gute Frage und sehr, sehr wichtig. Tatsächlich die ersten 2,5 Jahre gibt es keine Zeit zum Überlegen, was mache ich eigentlich etc. Da ist klar, also ich war 2,5 Jahre nicht auf Urlaub, es ist klar, du arbeitest den ganzen Tag etc. Aber das geht nicht die ganze Zeit. Und wie waren dann die Hebeln, dass man entschleunigen kann? Und das Lustige ist, es fängt mal im Unternehmen an und das sind fähige Mitarbeiter, fähige Mitarbeiterinnen. Wir Gründer haben oft ein großes Problem, nämlich loszulassen und Verantwortung abzugeben. Aber durch gute Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind ja oft besser. Also wir sind, ich glaube, der Durchschnittsalter ist bei uns im Unternehmen höher, als wir Gründer sind. Das heißt, wir haben sehr erfahrene Leute und die nehmen dir zum Beispiel das viel ab. Früher konnte ich keine Woche auf Urlaub gehen, weil ja alles bei mir war. Mittlerweile habe ich so tolle Leute, dass ich sage, blind, ich bräuchte mein Handy. Ich habe es zwar auf laut, wenn irgendwas Brutales ist, aber da passiert nichts mehr, weil die Leute so gut sind. Das ist das Erste. Und das Zweite ist entschleunigen. Da habe ich lang gebraucht. Das ist tatsächlich erst vor einem Jahr passiert. Das Schlimmste ist, wo du auch dann privat ein bisschen in Probleme reinkommst, wenn du nach Hause kommst, aber nicht noch immer im Kopf in der Arbeit bist. Du vorstellen, wenn du dann eine Partnerin hast und du kommst heim und die redet mit dir und du bist aber nur immer, okay, morgen muss ich ja das machen etc. oder ich muss jetzt mal rüberkommen. Das ist langweilig und störend. Und das kann man aber schwer abschalten. Dann habe ich tatsächlich Tricks gefunden, dass ich, wenn ich aus dieser Tür hinausgehe, aus der Firma, dann ist das erledigt und es fängt erst wieder an, wenn ich hineingehe. Das ist die größte Lebensqualität, die ich gefunden habe und es verbessert das Leben.
Viel Mindset dahinter. Kann ich mir gut vorstellen. Viele Menschen schalten auch bei einem Sound, bei Musik ab. Unser Podcast heißt Sound of Business. Hast du einen Business-Sound, sei es zum Abschalten oder der dich pusht?
Ja, also in der Firma höre ich kaum Musik, aber ich brauche sehr viel Musik, dann entweder zu Hause oder am Wochenende. Das ist für mich, ich bin 1994 geboren, ich liebe 90er Musik mit Remixes, relativ oldschool, die richtig coolen Klassiker in einer Disco, die höre ich einfach am liebsten. Das motiviert.
Bleibt noch Zeit für Disco?
Ja, Wochenende klappt mittlerweile sehr, sehr gut. Also Samstag, Sonntag habe ich üblicherweise für mich, ja.
Sehr gut. Ich darf jetzt sagen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast mit deinen ganzen Ausführungen. War sehr, sehr spannend. Schön, dass wir da sein haben dürfen. Oder wie man in Amerika wahrscheinlich sagen würde, etwas awesome.
Sehr cool. Na, vielen herzlichen Dank. Sehr tolle Fragen. Hat wirklich sehr, sehr Spaß gemacht. Habe ich in dem Setting noch nie gehabt. Ja, freue mich und du wirst noch viele andere sehr gut interviewen. Wirklich vielen Dank, dass ihr da seid.
Dankeschön. Alles Gute.
Das war Sound of Business, der Schaffen wir Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann zeige uns das gerne mit einer guten Bewertung und teile den Podcast. Sei auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Sound of Business.